Deutschlandradio Kultur. Feiertag.
Alles auf Pump. Wie viel haben für das Sein nötig ist. Von Sabrina Becker. Eine Sendung der katholischen Kirche.
Braun, rot, grün, Leder, Stoff, klein, groß. Da liegen sie, meine Handtaschen, gut sortiert im Schrank. 21 Stück zähle ich. Und keine einzige davon habe ich in diesem Jahr benutzt. Seitdem meine Tochter auf der Welt ist, trage ich lieber Rucksack. Die Taschen habe ich weggepackt, um sie später wieder hervorzuholen. Nur tue ich das nie. Meine Welt ist voller Zeug und Krempel. Vieles davon vergraben in Schubladen, beerdigt in Schränken. Manchmal vergesse ich, dass ich Dinge besitze und sie fehlen mir nicht. Der Gymnastikball, die Knoblauchpresse, die Pastamaschine. Dinge, von denen ich einmal geglaubt habe, sie dringend zu brauchen. Warum hängen wir unser Herz an Kram, der spätestens nach zweimal Benutzen im Schrank verstaubt? Wie verändern uns die Dinge? Und wie viel haben ist gut für uns? Kurz vor Weihnachten sortiere ich nicht nur meinen Schrank, sondern auch meine Gedanken. Ich möchte meine Einstellung zu den Dingen überprüfen. Ich glaube, jeder Mensch besitzt so etwas wie einen inneren moralischen Kompass. Einer, der die Richtung weist, der hilft, Entscheidungen zu treffen. Mein Kompass orientiert sich an ethischen, vernünftigen, an christlichen Werten. Schöpfung bewahren, Verantwortung für andere übernehmen, nicht neidisch oder gierig sein. Meine Eltern haben mich so erzogen, ich habe es in der Schule gelernt, in der Kirche gehört, verinnerlicht. Und trotzdem, was das Habenwollen betrifft, bin ich keine Spaßbremse. Mein moralischer Kompass gerät oft ins Trudeln, wenn ich schöne Dinge sehe. Ich weiß, ich konsumiere zu viel. Wir alle tun das, meist mit negativen Folgen für die Umwelt. Laut Statistik konsumieren wir in der westlichen Welt 55 Kilo Zeugs täglich. Der Coffee to go, die neue Jeans in der Plastiktüte, das Benzin, das wir verfahren. 55 Kilo, jeder, jeden Tag. Wir leben auf Pump, bis es nicht mehr geht. Bis unsere Erde streikt. Ein Thema für Politiker oder Umweltaktivisten. Aber auch meins, denn ich treffe täglich Kaufentscheidungen. Einer, der schon lange kritisch über Konsum nachdenkt, ist Moritz Grund. Der 36-Jährige hat Produktdesign studiert, ist heute als Berater und Autor tätig. In Erinnerung geblieben ist mir sein Buch über einen Selbstversuch. Moritz Grund hat während seines Studiums versucht, sein Hab und Gut auf 100 Gegenstände zu reduzieren. Heute, Jahre nach seinem Experiment, will ich wissen, was er daraus gelernt hat.
Die wichtigste Lehre daraus ist, glaube ich, den Gegenwert in Lebenszeit zu sehen, den man seinen Gegenständen gegenüberhalten kann. Also die Zeit, die man verwendet beispielsweise, um das Geld zu erwirtschaften, Dinge zu kaufen, die Zeit, die man verwendet, sie zu pflegen, vielleicht zu reparieren, möglicherweise auch das Geld zu erwirtschaften, die Miete zu bezahlen, auf der Fläche, auf der sie stehen, wenn man an den Quadratmeter der Waschmaschine denkt. Diese unwiederbringliche und einzigartige Ressource, die man seinen Gegenständen gegenüber verantwortet, ist vielleicht meine persönliche Währung jetzt, wenn ich über Gegenstände nachdenke.
Der Durchschnittseuropäer besitzt heute etwa 10.000 Dinge. Von Reißzwecken über die Zahnpasta bis hin zum Kühlschrank. Zeug, das sich verbraucht und Kram, der rumsteht. Ständig müssen wir aufräumen, sauber machen, sortieren, wegschmeißen, ordnen. Ich überlege, wie viel Lebenszeit ich in Dinge investiere, für sie verschwendet habe. Und waren sie es wert? Moritz Grund hat sein Experiment abgebrochen, weil es ihn irgendwann zermürbt hat, Gegenstände zu zählen und in Excel-Tabellen aufzulisten. Geblieben ist eine andere Einstellung.
Es gibt definitiv einen anderen Blick auf die Gegenstände, einen kritischen Blick, einen, der nicht das Ding als für ewig und zu ernst nimmt, sondern einen, der Gegenstände auch im Fluss betrachtet, der Gegenstände betrachtet im spiegelt ihre momentanen Funktionen als mögliche emotionale Stütze, beispielsweise, wenn man an Souvenirs denkt, der an Dinge denkt im Sinne von einem Werkzeug, wenn sie einem gerade zur Hilfe stehen können. Aber endgültig die wichtigsten Dinge oder eine Auswahl von Gegenständen, die man als Must-Haves oder sowas bezeichnen könnte, davon ist man weit entfernt.
Moritz Grund versucht heute, viele Dinge zu leihen oder zu tauschen. Teilen ist das neue Haben, sagt er. Sharing gilt als Trend, der immer beliebter wird. Eine ganze Wirtschaft wächst darum. Deutsche leihen sich Autos, Lagerraum, Kleidung, Spielzeug. Noch ein Trend, die freiwillige Einfachheit. Menschen ziehen in kleinere Wohnungen, verkürzen ihre Arbeitszeit und leben mit weniger, um mehr Zeit für Familie und das Sein zu haben. Viele in unserer Gesellschaft machen aber immer noch ihren Selbstwert an Besitz fest. Sie wähnen sich auf der Karriereleiter, sitzen aber im Hamsterrad. Mehr arbeiten bedeutet mehr Geld, mehr Zeug, mehr Status. Je suis ce que j'ai, formuliert der Philosoph Jean-Paul Sartre. Ich bin, was ich habe. Aber macht das, was ich habe, mich auch glücklich und zufrieden? Lottogewinnern geht es schon einige Wochen nach dem Gewinn nicht besser als denen, die niemals im Lotto gewonnen haben. Das ist erwiesen. Psychologen äußern sich widersprüchlich über das Glück und das Haben. Geld zu haben, befreie von allen möglichen Zwängen. Doch sich fortwährend mit Besitz zu beschäftigen, mache unglücklich. Wir alle müssen konsumieren. Wir müssen essen, trinken, uns kleiden. Aber wir konsumieren auch, weil es Spaß macht. Oder aus Langeweile. Oder weil Weihnachten ist. Kaufen ist in unserer übersatten Welt so herrlich einfach, sagt der Psychologe Jens Förster. Er hat untersucht, was das Haben mit dem Sein macht und festgestellt, wir setzen uns lieber Ziele, die wir uns kaufen können. Ziele, die mit dem Sein zu tun haben, erklärt der Psychologe, seien viel schwieriger zu erreichen, weil sie häufig Ideale und Wunschträume darstellen, abstrakt formuliert sind oder in weiter Zukunft liegen. Kann ich fließend Englisch sprechen? Bin ich ein guter Tennisspieler oder auch ein guter Mensch? Förster will den Prototypen für einen Menschen ausgemacht haben, der sich ganz auf das Sein konzentrieren kann. Die Nonne. Ich will wissen, wie es eine Ordensfrau mit dem Haben hält. Ich treffe mich mit Thekla Schönfeld, 41, missionsärztliche Schwester. Sie lebt mit 4 Mitschwestern in einer Kommunität in Berlin-Marzahn. Kein richtiges Kloster, sondern eine ganz normale Wohnung im Plattenbau. Die meisten Dinge in ihrem Leben gehören der Gemeinschaft. Genau wie das Geld, das sie als Sonderschulpädagogin verdient und das in einen Topf fließt, aus dem sie ein Budget erhält. Wie oft kauft sich Schwester Thekla neue Dinge?
Wenn alte kaputt sind. Also wenn meine Winterjacke kaputt ist, dann brauche ich eine neue. Oder wenn die Stiefel durchgelaufen sind, dann muss ich sie besohlen lassen. Ich schaue danach, was nötig ist. Und klar, wenn ich mal wirklich was sehr Schönes finde, wo ich denke, das brauche ich nicht unbedingt, dann überlege ich, ja, ist es im Budget noch drin? Brauche ich es jetzt wirklich?
Gibt es denn nichts, bei dem sie schwach werden könnte? Etwas, das sie unbedingt gerne hätte?
Es gibt, glaube ich, ganz viele Dinge, die ich vielleicht gerne hätte. Also wo ich denke, ja, das wäre schon toll. Also so eine schöne Digitalkamera mit einem super Objektiv, klar wäre das toll. Aber auf der anderen Seite, wir haben eine, die macht super Fotos. Brauche ich die wirklich? Also ich glaube nicht, dass die mich glücklicher machen würde.
Und inwieweit prägt denn Ihr Glaube das Konsumverhalten?
Die Haltung, die für mich oder die für uns als Ordensfrauen, als Ordensleute wichtig ist, ist die aus unserem Christsein heraus, die ganze Welt im Blick zu haben, die ganze Schöpfung, die Menschen, mit denen wir die Dinge auf der Erde teilen und die Güter gerecht zu verteilen. Den Blick zu haben, was macht es für einen Unterschied, wenn ich Dinge hier im Überfluss kaufe? Wer produziert die eigentlich? Wer stellt die Rohstoffe dazu zur Verfügung? Oftmals ja sehr unfreiwillig. Was bedeutet das, wenn ich meinen Konsum hier ausdehne für Menschen in anderen Ländern?
Thank you. die ganze Welt im Blick haben. Ich vergesse zu oft, dass hinter den Dingen auch Menschen stehen. Die Fremden, die irgendwo auf diesem Erdball meine Kleidung genäht haben und von denen später höchstens eine Kontrollnummer auf dem Etikett kleben bleibt. Wer steckt hinter der Nummer? Wie viel Geld verdient er oder sie? Und reicht es zum Leben? Ich kenne keine Armut, jedenfalls keine richtige. Armut ist eine Frage der Perspektive. In meinem Kiez mag sich manche Mutter schon als arm empfinden, wenn sie sich nicht das angesagteste Kinderwagenmodell leisten kann. Eigentlich müssen wir uns eingestehen, auch wenn wir uns nicht alles kaufen können, was wir uns wünschen, jammern wir auf einem ziemlich hohen Niveau. Denn während wir in den westlichen Gesellschaften so viele Dinge haben wie nie zuvor, verhungern andernorts Menschen. Konsumkritik ist auch Selbstkritik. Im Christentum gibt es eine klare Haltung zu den Dingen. Es bringt nichts, dem Geld oder materiellen Gütern hinterher zu jagen. Selig sind nicht die, die sich viel kaufen können. Einem sehr reichen Mann rät Jesus im Lukas-Evangelium sogar: Verkauf alles, was du hast. Und trotzdem war Jesus kein Antikapitalist. Davon ist Schwester Thekla überzeugt.
Ich glaube, Jesus hat genau das im Blick gehabt, dass das Sein wichtiger ist als das Haben. Und wenn mich mein Haben davon abhält, mich für etwas Größeres einzusetzen, also in dem Fall hat er ihn ja aufgefordert, ihm nachzufolgen. Also wenn mich mein Haben davon abhält, Christus nachzufolgen, dann kann ich mich fragen, sollte ich das aufgeben? Also was ist dann der größere Gewinn?
Menschen wie Schwester Thekla imponieren uns, weil Materielles kaum oder gar keine Bedeutung für sie zu haben scheinen. Und weil wir glauben, dass wir selbst so nicht leben könnten. Seinen Konsum zu überdenken, bedeutet aber nicht gleich ins Kloster einzutreten oder im Wald zu zelten und sich von Wurzeln zu ernähren. Es bedeutet auch nicht, die Weihnachtsgeschenke komplett zu streichen. Meine Schwiegermutter hat mir erzählt, wie sie als Kind Weihnachten erlebte, in den 50ern. Ihre Puppe bekam jedes Jahr ein neues Kleid, selbst genäht von ihrer Mutter. Meine Tochter, gerade ein Jahr alt, besitzt mehrere Puppen, Teddybären sowie einen ganzen Stofftierzoo. Das meiste davon sind Geschenke. Klar macht Schenken und beschenkt werden Spaß. Das findet auch Schwester Thekla. Bei den missionsärztlichen Schwestern sieht Weihnachten wie bei vielen anderen aus. Sie gehen in die Kirche, es gibt ein Festessen, sie verbringen Zeit miteinander. Und dann gibt's Geschenke.
Also es gibt keine materiellen Geschenke, aber was wir uns schenken, sind gute Wünsche, gute Worte. Also wir schreiben uns einen Weihnachtsbrief, eine Weihnachtskarte für jeden. Da sitze ich auch ein paar Stunden dran, um für alle bei uns in der Kommunität einen persönlichen Gruß aufzuschreiben. Und genauso freue ich mich unglaublich, an Weihnachten die Glückwünsche der anderen zu lesen. Das ist was ganz Schönes. Ja, ist vielleicht so mit einem schönen Brief, den man zum Geburtstag bekommt. Einfach, was ich in diesem Jahr an dir geschätzt habe, was mich freut, wenn ich mit dir zusammen bin, was ich dir wünsche fürs nächste Jahr, was ich dir zu Weihnachten wünsche. Das ist was ganz Persönliches. Das kann man in keinem Laden kaufen. Ich sammle diese Briefe auch und das ist wie so ein kleines Schatzkästchen, ja.
Etwas, das viel wert ist, muss nicht teuer sein. Und ich brauche auch kein Vermögen auszugeben, um den Menschen, die mir etwas bedeuten, zu zeigen, wie viel sie mir bedeuten. Vielleicht müssen wir es uns öfter sagen. Die Dinge machen uns weder schöner, noch beliebter, noch zufriedener. Es gibt keine Herzensdinge, nur Dinge. The best things in life aren't things. Irgendwie wissen wir das alle. Und wünschen uns dann doch die 22. Handtasche. Oder kaufen die Porzellan-Currywurst-Schälchen im Set für 98 Euro, weil noch Platz ist in den Schubladen. Der Psychologe Jens Förster rät dazu, bewusster zu konsumieren. Sich genau zu überlegen, was man benötigt, um gut leben zu können. Sich zu fragen, brauche ich das wirklich? Macht mich das glücklicher?
Es gibt ein anderes schönes Bibelwort, das heißt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und wenn ich meinen Schatz in dem suche, was nicht materiell ist, also in dem, was vielleicht zwischenmenschlich ist, in Zuneigung, in Dingen, die ich tun kann für andere, mich für Gerechtigkeit einzusetzen, mich für Menschen einzusetzen, die vielleicht direkt vor meiner Haustür Hilfe brauchen oder meine Kolleginnen oder die Kinder, mit denen ich zu tun habe. Wenn ich da sehe, da entsteht mehr Leben oder da entsteht mehr Glück, dann ist das vielleicht ein kleiner Schatz im Himmel.
Ich weiß nicht, ob ich ein himmlisches Konto besitze und wie viel Guthaben ich darauf angesammelt habe. Aber die Idee gefällt mir, dass wir das Sein genauso mehren können wie das Haben. Mehr lernen, mehr lieben, mehr erleben, mehr erinnern. Am Ende des Lebens müssen wir die Dinge loslassen Und niemand wird dann sagen, ach, hätte ich doch ein Fußmassagegerät gehabt. Geld macht uns nicht glücklich. Oder besser, Geld und Haben allein macht uns nicht glücklich. Es gibt uns eine gewisse Sicherheit und Unabhängigkeit. Aber wir brauchen ganz sicher nicht alle 10.000 Dinge, mit denen wir uns umgeben. Oder die Dinge, die wir für Schätze halten.